Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Finanzvisier rockt. Hier, das ist der Albert aus Hamburg, der Finanzvisier, und ich sage Hallo nach Lübeck an Daniel, den Finanzrocker.
Moin, mein Albert, ich grüße dich und ich bin sehr gespannt, wie unsere heutige Folge ankommt, denn wir haben zum ersten Mal Finanzvisier Duell. Vielleicht magst du mal ganz kurz sagen, worum es beim Duell an sich geht.
Ja, also das Duell als solches, da geht es einfach darum, zwei Leute, zwei Meinungen zu einem Thema. Aber keine Sorgen, das artet nicht in eine Talkshow-Schreierei aus, sondern das ist unsere Art des literarischen Salons. Wir werden ganz gepflegt gleich unsere Meinungen austauschen. Unser Gast, der Luis Pazes von Nur Bares ist Wahres. Und intern heißt hier diese Folge bei uns der Goldcast. Denn Luis und ich werden uns zum Thema Gold, braucht man's oder braucht man's nicht im Depot, austauschen.
Genau, ich darf moderieren und die Folge ist wirklich gut geworden und wir sind gespannt, wie die Resonanz auf diese Folge ist. Bevor wir loslegen, haben wir aber noch einen Sponsor an Bord und heute wollen wir euch nochmal eine Investition vorstellen, die zwar keine monetäre Rendite abwirft, aber sich doch für eure Gesundheit und euer Wohlbefinden auszahlen dürfte, nämlich das Boxspringbett von Bruno. Und das Berliner Startup Bruno hat hart daran gearbeitet, ein Boxspringbett für den perfekten Schlaf zu entwickeln. Und das Resultat ist ein tieferer Schlaf und auch eine bessere Regeneration. Und auf dem Bruno Boxspringbett, da schläft man nicht nur gut, es sieht auch noch super aus. Und es wurde zusätzlich mit dem renommierten German Design Award ausgezeichnet.
Genau. Und wie Daniel schon sagt, es ist flexibel. Das Bruno-Bett gibt es nämlich in drei Optiken und durch die Variation der Holz- und Metallfüße ist es in vier Farben und drei unterschiedlichen Kopfteilen zusätzlich erhältlich. Also da habt ihr wirklich jede Menge Möglichkeiten, das passend aufzubauen. Weitere Vorteile für euch: 30 Tage Probeschlafen, 10 Jahre Garantie und kostenlose Lieferung bis ins Schlafzimmer. Ja, wenn du mehr über Bruno-Bett erfahren möchtest, dann geh einfach auf www.brunobett.de/finanzvisier. Da bekommst du alle Infos und erhältst zusätzlich als Hörer unseres Podcasts 50 Euro Rabatt für das Boxspringbett. Und das wird dir zu einem Preis von 1600 Euro online. Kannst du es bestellen und dann wird es auch geliefert. Der Rabatt wird bei dieser URL automatisch abgezogen und aufgemerkt, der Gutschein gilt aber nur bis zum 11.04.2019. Also www.brunobett.de/finanzvisier und das Ganze bis zum 11.04.2019. Jo, damit sind wir durch und ich denke, Daniel, auf zum Goldcast?
Genau, auf zum Goldcast mit Luis. Herzlich willkommen zur ersten Folge von Finanzvisier rockt Duell. Ich übernehme heute die Moderation und begrüße ganz herzlich die beiden Diskutanten, Albert Warnecke, den Finanzvisier, der ist ja sowieso standardmäßig hier im Podcast, und unseren Gast, Luis Pazes. Seid ihr bereit, über Gold zu diskutieren, ihr beiden?
Klar, selbstverständlich.
Ja, schön, dass es geklappt hat und wir haben ja auch ein interessantes Thema und wir möchten heute über Gold sprechen. Und heute gab es eine News vom World Gold Council, das ist die globale Lobbyorganisation der Goldbergbauindustrie. Und da gab es die News, dass sich die Zentralbanken massiv mit Gold eindecken. Und damit wollen sie natürlich versuchen, unabhängiger vom Dollar zu werden und auch ihre Reserven zu diversifizieren, da sie im Laufe des Jahres mit zunehmenden geopolitischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten rechnen. Und der Fokus der Notenbanken, der liegt demnach darauf, in sichere und liquide Vermögenswerte zu investieren. Jetzt interessiert mich natürlich jetzt zum Einstieg mal eure Meinung dazu. Sollte der Fokus der Privatanleger angesichts dieser geopolitischen Krisen in den USA, in Venezuela, der Brexit ist ja auch ein Risiko, nicht auch darauf liegen, in sichere und liquide Vermögenswerte zu investieren?
Luis. Ja, fange ich doch gerne an. Also meine Position ist, dass Edelmetalle, in welcher Form auch immer, da können wir gerne auch drüber diskutieren, in ein ausdiversifiziertes Weltportfolio mit reingehören. Und so wie es im Prinzip das Tagesgeld als Liquidität erster Ordnung gibt, ist Gold in der unmittelbaren Form eine Art Liquidität zweiter Ordnung. Was mir so eingefallen ist, um das Ganze mal ein bisschen die Bedeutung ein bisschen plastischer darzustellen: Der Super Bowl, der strahlt ja noch aus, und in dem Zusammenhang ist mir eingefallen, der Albert hat ja selber immer verglichen, den Vergleich bemüht, Ich muss ja meine Defensive haben, ne, wie bei die schweren Jungs, die Brecher, die einfach nur halten müssen die Linie. Und dann habe ich die Flinken, die Agilen in dem Sport, die müssen halt die Punkte machen, die Rendite. Ne? Also auf der einen Seite Tagesgeld oder halt kurzlaufende Staatsanleihen, auf der anderen Seite Aktien. Ja? Mhm. Und im Prinzip, und die Reservebank, ja, das ist das Gold dann.
Okay, und das heißt aber im Umkehrschluss, das gehört dann auf jeden Fall auch angesichts dieser geopolitischen Krisen dann ins Portfolio, gerade wenn dann die Märkte da in die Krise rauschen sozusagen, dass man dann eben so einen Sicherheitsanker drin hat.
Ja, ich persönlich finde das schon, und die letzten mehrere tausend Jahre Historie lehren, dass es nicht verkehrt ist, einen kleinen Portfolioanteil zumindest in Edelmetallen zu halten. Und nicht zuletzt der babylonische Talmud, der ja doch mit Weisheit, mit Lebensweisheit glänzt, empfiehlt ja durchaus da auch eine entsprechende Aufteilung des Vermögens. Und da gehört dann Liquidität und seinerzeit natürlich dann in Form von Edelmetallen mit dazu.
Ja, Albert, wie ist denn deine Meinung dazu?
Ja, wie soll ich sagen, Gold ja, aber nur um die Frau damit zu behängen. Also ich bin da ganz klar gegen Gold positioniert. Also zum einen, weil, wie sagt Luis, ja, das stimmt, das habe ich immer gesagt mit der Defensive und der Offensive. Allerdings sehe ich eben einfach das Thema, ja, Cash dann doch eher als Defensive oder eben, wie soll ich sagen, die Staatsanleihen. Denn was ich sagen muss, ich habe ja doch jetzt hier ein bisschen recherchiert, auch für unseren Podcast. Und was ich da total faszinierend fand, ist, es ist wirklich ja schwer, sich beim Gold unemotional zu verhalten. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Da hat jeder irgendwie eine Meinung und es hat ja auch diesen Mythos. Und ich meine, wer kennt es nicht, diesen legendären Satz, ne? Mein Schatz. Also das ist natürlich dieser Gollum-Effekt, der dann da auch immer greift. Was ich also wirklich festgestellt habe bei der Recherche, irgendwie du suchst nach Gold und du findest auf beiden Seiten des Atlantiks die Wortwolke Gold, Fiat, also du bist immer sofort mit Fiat-Währung am Start, mit Bitcoin, mit die Mächtigen sind alle widerliche Kreaturen und abgesägte Schrotflinte. Das scheint irgendwie so die Wortwolke zu sein von den Leuten, die da in Gold machen, muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich also auch ganz, ganz erstaunlich. Also was für mich einfach gegen Gold spricht, ist das, was eigentlich hier auch eben Warren Buffett sagt, dass das Ding einfach nichts produziert, nichts abwirft und in, wie soll ich sagen, der Herr Warren Buffett hat das ganz wunderbar mal gesagt hier, Gold is a way of going long on fear. Ja, also es geht einfach immer darum, wenn die Furcht groß ist, dann kaufen die Leute Gold. Und wenn man sich das mal anguckt, was mich wirklich schockiert hat, muss ich ganz ehrlich sagen, ist die unglaubliche Volatilität von Gold auch. Ja, also die liegt, wenn ich mir angucke, die Volatilität von Gold liegt in etwa in der von Aktien. Ja, also irgendwie, wenn man hier jetzt mal eine Volatilität sich anguckt, ich habe das mal ganz grob rausgesammelt von dem iShares MSCI Emerging World, 5-Jahres-Vola irgendwie 13% und der von Xetra Gold, der liegt irgendwo bei 12%. Das ist dieselbe Größenordnung. Ja, während eben langlaufende Staatsanleihen, deutsche Staatsanleihen irgendwo bei 3% Volatilität liegen. Also mit anderem Zeug ist volatil. Das heißt, es schwankt wie verrückt. Es taugt nicht so richtig als Inflationsabsicherung. Und für mich ist es auch, wie soll ich sagen, eben, ja, wenn man überlegt, es produziert nichts wie Aktien. Es schwankt wie verrückt, ist für mich kein Stabilitätsanker. Es hilft ja letztendlich in Krisen, ja, sagt man ja, ja. Mhm. Dann habe ich einfach mal zwei Leute gefragt, die sich auskennen mit Krisen. Meine Mama und mein Schwiegervater. Die waren, nämlich meine Mutter, kommt aus Oberschlesien und die weiß, wie es ist, in der Diktatur zu leben damals, unter der kommunistischen. Mein Schwiegervater ist dann 1,5 Jahre nach dem Krieg ausgewiesen worden aus Pommern. Und was die zum Thema Gold sagen, ist, da können wir ja sicherlich nachher noch drauf eingehen, aber das Quintessenz von beiden war unabhängig, wenn du wenn in solchen Situationen brauchst du kein Gold, da brauchst du Familie und du brauchst eben den Clan, das, was wir jetzt hier als Clan-Kriminalität sehen, also genau diese Clan-Sache, die hat sie damals gerettet. Du brauchst Handelsware, Gold, gehört da nicht dazu, sagen sie, da gehört Schnaps dazu, da gehören Zigaretten dazu, da gehört Kaffee dazu und die, ja, wie soll ich sagen, eine gewisse Geschmeidigkeit, um einfach Deals zu machen und wenn nötig halt mit Nervenstärke unter den Augen der Miliz. Und das war eigentlich für mich als jemand, der überhaupt gar keine Krisen kennt, der schon rumjammert, wenn es WLAN zusammenbricht, eigentlich immer das letzte Argument, was für Gold gesprochen hat. Und jetzt, gut, es ist nur anekdotisch, aber es haben jetzt nämlich zwei Leute unabhängig voneinander bestätigt, dass eigentlich Unternehmergeist dich da mehr rausreißt als Gold.
Luis, da kannst du gleich mal entgegnen und sagen, welche Vorteile denn Gold bietet. Da hast du doch bestimmt auch ein paar, oder?
Ja, sehr gerne. Ist natürlich so, was immer gerne bemüht wird, sind dann so Extremkrisen, wo natürlich auch gesagt wird, naja, und dann bringt mir das Gold auch nichts, weil dann werde ich ja enteignet. Oder wer noch so ein bisschen in der römischen Geschichte wühlt, dann wird dann hier den jüdischen Krieg vielleicht noch kennen von dem Flavius Josephus, wo beschrieben wird, wo Rom eben Jerusalem belagert und diejenigen Hebräer, die dann die Stadt verlassen, aufschlitzen, um zu gucken, ob die irgendwie Gold verschluckt haben. Also ganz brutale Szenen. Aber es gibt ja so auch etwas abgemilderte Szenarien und das finde ich eigentlich ganz interessant, dass Albert seine Familiengeschichte anspricht, weil zum Beispiel meine Großmutter war halt noch sehr, sehr, sehr geprägt von der Hyperinflation, die sie als kleines Kind mitbekommen hat, eben in den 20er Jahren, ja, wo eben Familienvermögen innerhalb kürzester Zeit ausradiert wurden und der Bürgerstand, die Bürgerschicht eliminiert wurde in weiten Teilen. Und wer vielleicht in den Jahren zuvor etwas klüger und weitsichtiger war und nicht sein ganzes Gold für Eisen gegeben hat, sondern da eine Reserve gebildet hat, der hatte nicht nur die Möglichkeit, gut durch die Krise zu kommen. Und wer sich da mal Bilder machen will, wie die Verarmung da vonstatten gegangen ist, dem empfehle ich vom Ferguson das Ende des Geldes. Das ist sehr, sehr schön protokolliert und auch erschreckend protokolliert. Das war eben keine Extremkrise mit Milizen und Ausweisungen und Ähnliches, aber eben, dass das Papiergeld nichts mehr wert war, also nur zum Tapezieren oder zum Heizen. Ja. Und wer eben da sein paar Unzen behalten konnte, der konnte für kleines Geld dann auch den Grundstock für ein größeres Vermögen legen. Ja, analog dazu eben in Argentinien Anfang des Jahrtausends, wo dann auch der Mittelstand die ganzen argentinischen Peso verloren hat, das entsprechende Vermögen, Geldvermögen. Und wer halt Dollar hatte oder eben Gold, konnte sich eben für kleines Geld in Anführungsstrichen ja dann auch mit Vermögenswerten im Inland auch wieder eindecken oder halt seine bürgerliche Existenz sichern. Und wer das eben nicht hatte, der hat halt eben Pech gehabt.
Welche Alternativen gibt es denn für dieses typisch physische Gold, was die Leute dann immer im Garten vergraben? Da gibt es doch bestimmt auch Alternativen, wenn ich keine Lust habe, jetzt auf dieses physische Gold zu setzen, oder?
Ja, also würde ich sagen, offen gesagt, aus meiner Meinung, ich bin ja wie gesagt Goldgegner, ja, aber wenn Gold, dann bitte physisch. Also von diesen ganzen Alternativen, dieses Buchgold halte ich ja, oder Papiergold halte ich überhaupt nichts, weil das ist in meinen Augen sinnlos, weil das, was Luis ja gerade erzählt hat mit Argentinien und dem Peso, ja, und in solchen Situationen, wenn dann womöglich auch noch ein Goldverbot droht, ja, oder wie Luis ja schon gesagt hat, ich gab Gold für Eisen, ne, diese ganze, wenn dann an Patriotismus dann appelliert wird, dann in solchen Situationen muss man sein Gold einfach bei sich haben und dann glaube ich nicht, dass es eine gute Idee ist, das entweder im Banktresor zu haben oder eben wirklich als Papiergold zu haben, also dieses Xetra-Gold und so, also davon halte ich einfach überhaupt nichts.
Was beispielsweise mit ETCs?
Gar nichts, da bist du ja nochmal im ganzen Kontrahentenrisiko drin. Also ich habe mal ein bisschen recherchiert hier zum Thema. Die Nummer 1 hier auf dem deutschen Markt ist ja praktisch die Deutsche Börse Commodities GmbH, ne? Mhm. So, also, und die gibt dir im Xetra Gold raus. Und wenn du da mal einfach im Handelsregister nachguckst, ja, das ist die totale Klitsche, ja. Die hat einen Umsatz pro Jahr von 13,3 Millionen Euro Umsatz. Das ist echt nicht viel. Die hat 1 Million Stammkapital, ja. Und sie hat hier irgendwie 7 Gesellschafter. Das ist die Commerzbank, die Deutsche Bank, die Deutsche Börse AG, die DZ Bank, dann die Metzler Bank, dann die von Tobel Beteiligungen und dann noch Umicore AG. Das ist so eine, auch ja, Gold Firma, mit der eben die Deutsche Börse Commodities GmbH zusammenarbeitet. So, und von den Banken ist jede mit 162.000 da investiert. Das heißt, es ist eine ganz kleine GmbH. Und wenn es da irgendwann mal zum Crash kommen sollte oder irgendwas aufläuft, ich meine, 162.000 Euro sind doch sofort abgeschrieben, ja. Mhm. Also von daher ist das für mich auch einfach ein Emittentenrisiko, ein Kontrahentenrisiko, was ich einfach nicht eingehen will, weil es eben kein Sondervermögen ist, sondern einfach nur eine stumpfe Inhaber-Schuldverschreibung letztendlich, ja. Und das kann es irgendwie, das passt für mich nicht zum Thema Sicherheit dazu.
Aber rein theoretisch kann ich da auch in Goldminenaktien gehen und da einen ETF von kaufen.
Das kannst du natürlich machen, aber das ist dann halt eine Sektorwette und da fragt sich halt, ob das so sinnvoll ist. Ich dachte, wir reden jetzt wirklich über Gold, ja, also Gold als Gold und nicht über Goldproduzenten. Also das würde mich auch nicht sonderlich interessieren. Also wenn Gold, dann bin ich wirklich der Meinung, richtig physisch und eben auch anonym gekauft und wirklich als echte Krisenversicherung und dann auch super diskret eben irgendwo verschwinden lassen. Ich weiß nicht, wie siehst du das, Luis?
Ja, in dem Punkt sind wir ja sogar einer Meinung. Und also wenn Gold, dann pur und eben möglichst ehrlich, so wie das Edelmetall an sich eben auch ist. Ja. Wer möchte, kann natürlich, oder spekulativ vorgehen möchte, kann natürlich Goldminen Aktien kaufen oder einen Korb aus Goldminenaktien im Prinzip, wie soll ich sagen, so als so eine Art natürlicher Hedge gegen sich entwertende Papiergeldsysteme. Das kann man machen. Ja, das wäre nicht nur eine Sektorwette, das wäre im Prinzip auch eine Anti-Papiergeldwette. Geht natürlich auch, aber das ist ja der Kerngedanke. Das ist ja auch das, was ich vorhin gesagt habe, die Ersatzbank, ja, beim American Football. Das möglichst physisch. Und ich habe auch, muss ich sagen, hätte große Bedenken, es gibt ja diese Einlagerungsanbieter, also dass ich ja selber das Gold gar nicht sehe, sondern Dienstleister habe, die sagen, hier bezahl das Geld ein und wir lagern für dich die entsprechende Menge Gold oder Silber, gibt es auch andere Edelmetalle, eben in Singapur, in der Schweiz oder sonst irgendwas, man kann das auch besichtigen, aber jetzt ganz ehrlich, also das konterkariert natürlich auch wieder diesen Grundgedanken, ja, und Gleiches gilt natürlich für dieses Papiergold. ETCs schon mal gar nicht. Ja, das ist einfach aus der Bilanz herausgegebene Anspruch gegen eine Bank. Und ja, was im Zweifel dann so die Zertifikate, zum Beispiel von der Zürcher Kantonalbank, da gibt's noch, die verbriefen das. Aber was jetzt halt tatsächlich dann in so einem Szenario wert sind, das ist dann auch wieder die Frage. Ne? Oder das Problem ist ja, wenn ich so ein Finanzprodukt dazwischen geschaltet habe, das dann natürlich wieder regulationsanfällig ist. Ja? Mhm. Weil da werden die Schweizer auch nicht sagen, nee, wir stehen zu unseren Kunden, wenn dann irgendwie eine EU sagt, nee, das wollen wir aber nicht. Ja? Also dann werden die auch einbrechen und dann hat man dann doch wieder die Pappnase auf, die man eventuell gerade damit nicht aufhaben wollte. Ne?
Ja gut, Xetra Gold schreibt das ja selber, ja, dass du halt, die haben einfach eine Buchgold-Obergrenze. Ja, das heißt letztendlich, also Xetra Gold lagert ein, aber eben nicht alles. Ja, du hast dann einfach noch Lieferansprüche gegen die besagte Umicore AG und Co. KG, ja, die ja auch eben, die ist einmal Buchgold-Schuldnerin, ja, und auf der anderen Seite eben auch Gesellschafterin von Xetra Gold. Also von daher, das ist einfach eine Geschichte, wo ich sage, also zum Beispiel hier finde ich ganz interessant, solange die Zahl der ausstehenden Schuldverschreibungen 10 Millionen nicht übersteigt, ja, können die 500 Kilo Gold mal so eben als Buchgold, einfach nur als Lieferansprüche stehen lassen, ja. Und das ist halt doch schon ganz, ganz ordentlich und das geht hoch bis 5 Tonnen Gold, ja, die sie einfach nur als Buchgold haben können. Also von daher, das lohnt auf keinen Fall für, finde ich, für den Goldkauf. Wie gesagt, ich hatte letztens noch jemanden im Coaching, der wurde das auch empfohlen und dann, die war eben auch super sicherheitsbewusst, ne? Und dann haben wir das halt mal besprochen, was das alles bedeutet und die war total entsetzt. Also die hat sich das irgendwie so vorgestellt, wie so eine kleine Dagobert-Duck-Geschichte, weißt? Also wo es dann irgendwo echt einen Geldspeicher gibt, wo dann so ein Fach ist, wo dann ihr Name dran steht. Ja, du, das wurde ihr so vermittelt vom Vertrieb.
Ja, gut. Und Vertrieb von Finanzprodukten, wir kennen es ja selber. Genau. Ja, nee, also da muss ich aber sagen, da bin ich dann auch Purist, ja, und ich sag ja auch, und um nochmal, Albert, dein Buffett-Zitat eben aufzugreifen, Gold wirft ja nichts ab. Da sage ich ja, das ist ja gerade der Vorteil, ja. Und deswegen ist das ja auch Gold in seiner, also als wirklich als physisches Edelmetall etwas Besonderes, was du eben durch nichts anderes, an das nichts anderes rankommt in dieser Form. Es wirft nichts ab, es steht für sich. Es hat einen über Jahrtausende etablierten Wert. Ja, es ist ein internationales Zahlungsmittel. Mit einer Unze Gold kann ich an jeden Banktresen der Welt gehen und das umtauschen. Ja, ich kann aber auch Geschäfte direkt abwickeln. Und ich habe halt wirklich keine dritte Partei mit am Tisch, wenn ich Geschäfte abwickle. Ja, wenn ich mich vom Albert schulen lasse und sage, dafür bekommt er eben eine halbe Unze Gold, dann ist das eine Sache, so wie es sein soll, zwischen uns beiden. Ja, und selbst das Bargeld reicht da nicht dran, weil dort ja immer noch die Zentralbank quasi mit am Tisch sitzt im übertragenen Sinne. Und das Elementarste ist da tatsächlich eben das Edelmetall. Und dann würde ich auch...
Ja, Tauschhandel.
Ja, in letzter Instanz ja. Ne? Und wenn ich es mir zulege, dann tatsächlich nicht über so indirekte Anlagen, sondern dann kann ich mir auch gleich selber ein Bankschließfach oder eine andere Form der Verwahrung suchen, an die ich persönlich drankomme. Und wenn ich dann eben sage, weiß ich nicht, ich traue einem deutschen Bankschließfach nicht, dann kann ich mich ja auch ins Auto setzen und irgendwo im Ausland ein solches eröffnen. So teuer ist das auch nicht pro Jahr. Hier in Deutschland liegen wir, denke ich mal, bei 25 bis 100 Euro pro Jahr. Wobei ich aber eine Sache natürlich auch beachten muss. Ich muss mich genau erkundigen, wie die Versicherung oder wie der Inhalt eines Bankschließfachs abgesichert ist. Mhm. Das heißt, bei manchen Banken gibt es eine Grenze von 2.000 Euro oder 10.000 Euro. Das nützt mir dann nichts tatsächlich, wenn die Bank ausgeraubt werden sollte. Und ich habe dann eben dann 30.000 Euro da liegen. Dasselbe gilt für die häusliche Verwahrung. Da also auch in die Hausratpolice gucken, unter welchen Umständen Edelmetalle bis zu welcher Höhe versichert sind. Mhm. Ja.
Lass uns doch gleich mal bei diesem Thema bleiben. Was würdest du denn sagen, wie sollte man in Gold investieren? Es gibt ja da mehrere Möglichkeiten. Man kann jetzt einen großen Barren kaufen, man kann einen kleinen Barren kaufen, man kann Münzen kaufen. Es gibt noch Schmuck. Ich kann mir auch Goldzähne einsetzen lassen oder halt was ganz anderes. Worauf sollte ich denn achten, wenn ich Gold kaufe und in welchem Format ist es denn am gängigsten oder am besten?
Also ich würde es auf jeden Fall... Also erstens bei einem seriösen Händler, also der, wie soll ich sagen, der osteuropäische Anbieter am nächsten Autohof, der mit 50% Abschlag zum Marktpreis verkauft, würde ich eher mit Vorsicht genießen. Aber die großen Handelshäuser, da macht man sicherlich nicht viel verkehrt. Wobei ich jetzt auch im Vorfeld mal meine Frau gefragt habe, wie die das momentan handhaben bei der Bank. Und weil es tatsächlich mittlerweile viele gefälschte, insbesondere Barren gibt, weil die einfach zu fälschen sind. Wenn man dort an der Bank Gold verkauft, dann dauert es noch ein paar Tage bis zur Gutschrift, weil die das wirklich mittlerweile prüfen. Also vorher wurde das taggleich oder spätestens am nächsten Tag wertgestellt. Mittlerweile dreht das eine Prüfschleife, um zu gucken, ist das nicht irgendwie ein Wolframkern mit Goldüberzug. Mhm. Und
ach so, da kann man dann nicht mal die Archimedes-Nummer machen, weil die Dichte dann passt, oder wie?
Ja, das passt irgendwie vom Gewicht und das muss dann wirklich ja von einem Fachmann, ich glaube im wahrsten Sinne des Wortes durchleuchtet werden, genau, um zu gucken, ist das auch wirklich 100% Gold, ne, und dass eben diese Homogenität auch passt, ne. Und von daher sicherlich die großen Handelshäuser, da ist man, vermutlich läuft man da ein sehr geringes Risiko und ja, je kleiner der Anbieter wird, desto vermutlich unsicherer wird das Ganze.
Du, Luis, gerade nochmal eine Frage jetzt auch an dich, ganz, wie gesagt, weil ich ja heute da recherchiert habe und festgestellt habe, dass Goldankauf habe ich immer im Internet ein bisschen gesucht. Also der aktuelle Spotpreis, der war irgendwie jetzt bei 1.144,65 Euro gerade. Und dann, wenn ich dann verkaufen will, also ich rede jetzt also wirklich nur von wirklich diesem hochreinen Gold, ne, dieses 995 oder 999er Gold, eben nicht dieses kleine Schmuckgold. Und da habe ich festgestellt, dass man da beim, was den Preis angeht, eben nicht den Spotpreis kriegt, sondern dass es da auch genauso wie bei Aktien einen Spread gibt. Also das heißt, du kriegst da zwischen ja 1% und knapp und 3,5% weniger für deine Unze, als der aktuelle Goldpreis eben ist. Also du kriegst eigentlich nicht den Goldpreis ausgezahlt, sondern je nach Anbieter etwas oder deutlich weniger.
Das ist richtig, da gibt es einen Spread, ganz klassisch. Und da kommen wir jetzt zum zweiten Punkt, was eben Daniel mich gefragt hat, ja, welche Stückelung. Mhm. Und da, je kleiner letztendlich die Stückelung, desto, also beispielsweise eine Zehntelunze, da ist der Spread eben größer als eben bei einer Unze. Also ich denke mal, also grundsätzlich ist man mit Münzen besser bedient als mit Barren, weil die Münzen sind halt schwieriger zu fälschen. Ja. Und zudem, also ich persönlich finde es auch ästhetisch, aber es ist natürlich eine Geschmackssache, sind auf jeden Fall international gängig. So der Krügerrand hat noch ein bisschen Rotschimmer, weil er noch ein bisschen Kupferanteil mit dabei hat. Oder halt der Wiener Philharmonika, der Maple Leaf, gibt es ja jede Menge. Und ja, ich denke mal, da ist man mit einer halben Unze bis Unze Münze eigentlich gut bedient. Da fällt der Spread nicht zu groß aus. Und wer eben kleine Stückelungen haben will, der kann durchaus ja auch dann zum Gold des kleinen Mannes, was ich aber auch ganz interessant finde, zum Silber greifen.
Mhm. Ganz kurz nochmal nur für alle die da nicht so fit sind im ganzen Goldbereich, eine kurzen Service-Durchsage. Eine Unze, meine Lieben, das sind 31,1 Gramm. Und die kosten eben aktuell hier und heute 1.144 Euro, beziehungsweise wenn man es aufs Gramm Gold umrechnet, ihr kriegt das Gramm Gold schon für 37 Euro. So, das nur mal einfach so, weil wenn Louis eben sagt, eine Unze Gold, ich meine, das sind 1.144 Euro, das ist ja schon eine richtig große Münze, Louis. Da weiß ich ja nicht, ob ich in der Krisensituation nicht davon abbeißen will, weißt, ob ich dann nicht eine halbe Unze rausrücken will. Also das ist ja dann immer die Sache mit den Stückelungen, weißt. Ich meine, es kann natürlich sein, wie soll ich sagen, dass ja dann sowieso, ich meine, dieses Thema so und so viel Euro für eine Unze ist ja, wenn wir in Turbulenzen kommen, dann wird das ja ganz blitzschnell ausgehebelt und dann kann es ja sein, dass eine Flasche Wasser auch mal gerne zwei Unzen kostet. Also von daher, wie siehst du, weil du jetzt mit dem Spread sagst, ist es dann nicht eigentlich sinnvoller? Also für mich, wenn man schon einen auf Sicherheit und Krise macht, dann sollte man doch vollkommen auch absehen, meiner Meinung nach, von diesem Thema Spread und was kostet mich das, sondern dann sollte ich doch eigentlich eher so kaufen, dass ich dann mit kleinen Stückelungen arbeiten kann. Und ich habe mal gelesen, es gibt so Schokoladentäfelchen Gold.
Die gibt es tatsächlich. Ich wollte es gerade sagen, ja. Ja, aber da ist der Spread der so hoch, also die will ich mir halt nicht kaufen. Mhm. Nein, also da bin ich dann eher doch ein Freund davon. Wie gesagt, wir reden jetzt ja nicht von einem ganz Extremszenario, sondern von einem mittelschweren.
Was ist denn dein Szenario?
Naja, wenn ich zum Beispiel eine schwere Inflation, eine Währungskrise habe, nehmen wir mal an, eben sowas wie 1923, dann helfen mir durchaus auch die Unzen, wenn ich dann eben sage, gut, ich erwerbe dafür dann eben in so einer Situation beispielsweise Immobilien oder dann tausche ich um oder behalte es eben über die Zeit, bis eben eine neue stabile Währung rauskommt, ne? Sicherlich nehme ich dann die Unze Gold nicht, um bei Aldi hier an der Kasse meine Packung Nudeln zu kaufen. Ne? Da wird wahrscheinlich auch mit dem Rausgeben ein bisschen schwierig. Aber da hilft vielleicht eben eine Beimischung durchaus von Silber. Und da ist natürlich sehr interessant. Da ist es zwar in Deutschland nicht mehr möglich, weil ich glaube 2013 oder so die Serie eingestellt haben. Aber im Ausland, in Österreich und Frankreich, da gibt es noch die Euro- oder Silber-Euro-Prägungen. Das heißt, da wird tatsächlich gesetzliches Zahlungsmittel, ist das auch in diesen Ländern. Das heißt, gibt auch einen Annahmezwang eben in Österreich und Frankreich, dort, wo die eben geprägt werden. Okay. Da gibt es eben 5, 10 und ich glaube sogar 20 Euro Münzen, die zum großen Teil aus Silber bestehen. Und die kann ich tatsächlich hier wie früher hier auch am Banktresen für einen Papierzehner mir dann eben einen Silberzehner holen. Ne? Und wenn ich mir davon eben einen entsprechenden Bestand aufbaue, bin ich sicherlich dann auch tatsächlich supermarktfähig, ne? Dann mit dem Geld.
Jetzt muss ich nochmal einhaken, weil das Thema Gold kaufen, du hast ja eben gesagt, man sollte sich an die großen Händler wenden, also Degussa ist ja zum Beispiel einer, gibt es ja noch diverse andere, aber wenn man jetzt zum Beispiel mal bei Google schaut und da das Thema Gold eingibt, da kommen ganz, ganz viele obskure Seiten. Gibt es denn eine Seite in deinen Augen, wo man dann mal gucken kann, ohne dass da Abzocke dahinter ist?
Ja, ich hätte jetzt auch spontan gesagt, Degussa, die sind, glaube ich, da über den Zweifel erhaben. Ansonsten sicherlich dann ist halt die Frage, wie anonym das ist, aber die gängigen Banken sind sicherlich auch keine falsche Adresse, wenn ich da auf Sicherheit gehen möchte. Und ich würde eher, muss ich sagen, bei einer Bank kaufen, als bei einem dieser kleineren Internethändler. Mhm. Ja. Also das ist, da muss man halt immer so ein bisschen abwägen. Also irgendein Tod muss man dann immer sterben. Ne? Und aber wenn es mir darum geht, eben wirklich sicher zu sein, dass ich, wenn ich Summe X investiere, auch Summe X in Gold habe, dann ist die Solidität des Anbieters wichtig. Und dann tut es auch eben eine Bank oder ein großes Handelshaus, haben wir da noch, Hereus, Degussa. Ja, das sind sicherlich gute Adressen und die auch, sag ich mal, ja, vernünftige Kurse stellen. Also, und ja, wo man auch wieder verkaufen kann, ist ja auch das Nächste. Ne? Also es kann ja durchaus sein, dass ich in bestimmten Situationen auch zum Portfolioausgleich dann wieder Gold verkaufen möchte. Mhm.
Ja, es gibt ja ein großes Goldvergleichsportal namens gold.de. Das ist ja auch ein Anlaufpunkt, wo man da mal gucken kann, wie viel ist jetzt die Unze Gold wert oder wie viel ist jetzt die Unze Silber wert. Aber da geht der Verkauf ja tatsächlich dann über kleinere Shops. Und die warnen halt auch vor Fake-Shop-Warnungen. Und das fand ich zum Beispiel auch interessant, weil da gibt es tatsächlich Seiten, die werden dann auch über AdWords beworben und das sind absolute Fake-Sachen. Und gerade für Leute, die es eben nicht wissen, wie man da im Internet vorgehen sollte, die sind natürlich dann praktisch total aufgeschmissen, wenn sie da bei so einem kaufen.
Ja, natürlich. Aber das ist letztendlich für alle teuren Güter, das gilt ja dann eben für Markenklamotten oder so, gilt das ja genauso. Ne? Also überall, wo da eine Spanne drin ist. Und das mit dem Verkauf, Goldverkauf an am Autohof, das war jetzt auch nicht aus der Luft gegriffen. Da gibt es ja auch tatsächlich entsprechende betrügerische Banden, die dann mit herzreißenden Geschichten ihren Goldschmuck, angeblich echten Goldschmuck anbieten, weil sie dringend Geld brauchen, um für die Krankenhausbehandlung irgendeines Verwandten und deswegen das billig abgeben. Und das ist natürlich dann so Katzengold, ne? Also irgendwie Stahl mit ein bisschen Goldfarbe. Ne?
Und das kennt man ja natürlich. Unsere Mittlere macht ja gerade eine Tour durch Südostasien und es gab natürlich zu Weihnachten für alle Geschwister, verstehst du, aus Südostasien echte Markenware. Also natürlich klar, was da kam, das war auch allen klar, das war auch nett und wunderbar und ich meine, was erwartest du auch, aber das ist ja genau das Gleiche, aber sind wir jetzt eigentlich auch weg vom Gold, ich meine, das ist ja immer dieses, ne, wenn der Deal zu gut ist, um wahr zu sein, dann, sorry, was soll das?
Ja. Ein Händler ist mir noch eingefallen, der natürlich auch über jeden Zweifel erhaben ist, ist Pro Aurum, die haben ja auch über deutschlandweit Filialen und da kann man halt auch Tafelgeschäfte tätigen, also sprich Geld gegen Gold und ich glaube bis also unter 10.000 Euro ist das ja anonym möglich.
Genau, ja, bis 9.999 Euro, das habe ich auch recherchiert, da kann man dann einfach hingehen und das kaufen.
Genau, wo wir jetzt gerade schon bei dem Thema sind, vielleicht kannst du, Luis, nochmal was zum Thema Steuern bei Gold sagen, weil da gibt es ja auch eine Besonderheit.
Ja, das ist die Besonderheit, die wir ja alle, glaube ich, gerne noch bei den Aktien hätten und diejenigen, die seit mehreren Jahren hier im Aktienmarkt unterwegs sind, die kennen natürlich noch die Steuerfreiheit auf Spekulationsgewinne. Das war lange Zeit, ein Jahr musste man ein halbes Jahr einen Titel halten und danach waren Kursgewinne steuerfrei, später auf ein Jahr verlängert und beim Gold ist es immer noch so. Also wer tatsächlich Gold kauft und mindestens dann 365 Tage hält, der kann dann etwaige Kursgewinne steuerfrei vereinnahmen. Und ich glaube, das gilt sogar für Xetra Gold. Da gab es ein Urteil, das muss auch ausgefochten werden, weil da genau nämlich die Frage war, ist das jetzt Gold oder ist das ein Wertpapier? Und da haben die Richter, meine ich, entschieden.
Das wird aber oft von den Finanzämtern gesagt, das bin ich auch drauf gekommen, Luis, das habe ich auch gefunden. Da ist noch der Krieg, also da ist es noch nicht raus.
Also noch nicht ganz ausgefochten, ja.
Genau, was du sagst, stimmt mit dem Gericht, genau so ist es. Aber die Finanzämter stellen sich dann doch manchmal wohl noch auf den Standpunkt, dass eben da ja auch diese Buchgoldbeimischung dabei ist und dass das dann irgendwie vergiftet zur Gänze oder ich weiß nicht, wie der Fachbegriff jetzt da ist.
Ja, genau. Oder im Zweifelsfall hat das Finanzministerium immer noch diese Möglichkeit eines Nichtanwendungserlasses, was natürlich auch so eine deutsche Spezialität ist, die so ein bisschen krude anmutet, dass also ein Finanzminister sagen kann, seinen Behörden, nein, was die richterliche Gewalt sagt, das wird erstmal nicht angewandt, sondern das muss jeder einzelne Bürger einklagen.
Ja. Wie viel Gold sollte denn ein Anleger in der Asset Allocation haben? Was ist denn so ein Richtwert? Was würdest du sagen, Luis?
Naja, welche Aktien- oder Anleihenquote sollte er haben? Das ist natürlich schwierig zu beantworten. Ja, es gab ja immer so diese berühmten 5-10%, was ja über viele, viele Jahre so auch bei Vermögensverwaltern so ein Richtwert war, was man halten sollte. Das ist sicherlich nicht verkehrt. Ja, also Hängt aber, wie gesagt, von der, ja, von den persönlichen Präferenzen ab. Ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass manche, die sagen, okay, ich rechne mit krisenhaften Zeiten und positioniere mich dann eher mit 20-25%. Ja, aber wer aber eben ein bisschen optimistischer in die Zukunft guckt, der sagt dann, nee, so eine kleine Absicherung reicht. Ja, ich brauche eben nicht das große Versicherungspaket, sondern mir reicht ein kleines oder eben wie Albert, ich brauche gar keins. Ja. Das ist ja das ist eine Frage der persönlichen Präferenzen. Ja.
Wie deckst du denn das ab, Albert?
Gar nicht. Wir haben kein Gold, weil wie gesagt, einfach, ich habe das hier mal, also ich denke, es bringt einfach nichts mehr. Mir ist die Downside, also die entgangenen Gewinne zu groß und die Upside zu gering, weil ich einfach denke, nach allem, was ich so höre in der Krise, du brauchst den Clan, du brauchst Handel, du brauchst irgendwie Pfiffigkeit und Wiefheit und wenn es hart auf hart kommt, dann musst du deine Kartoffeln also und alles selber anbauen und deine Kanickel halten. Also das ist ja mal das, was ich dann auch mitbekommen habe, eben Thema, wenn du auf dem Land bist, wenn du ein bisschen Stück Bundstück hast, ja. Ich habe einfach mal Folgendes gemacht. Ich habe meinen Portfolio Visualizer, das ist so ein Tool, mit dem man einfach analysieren kann. Und ich habe das mal von Januar 95 bis Januar 2019 mir mal angeguckt, wie da so bestimmte Performance-Geschichten sind. Mhm. Und wenn ich jetzt eben sage, ich habe diese berühmten 10% Gold mit dabei, ja. Also ich habe das ganz, ganz, ganz simpel gemacht. Ich habe einfach nur gesagt, ich nehme 70-30 mehr oder minder, ja. Also ich nehme einfach die ganzen Industrieländer und ich nehme die Schwellenländer dazu und einmal nehme ich nochmal 10% Gold dazu und lasse die 10% Gold dann weg, ja. Das tut gar nichts am Endwert der ganzen Geschichte, ja. Mhm. Also mit Gold gibt es tatsächlich ein kleines bisschen mehr. Also du hast praktisch, wenn du das guckst, wenn du 10.000 Euro reinsteckst und es von 95 bis 2019 laufen lässt, dann kriegst du knapp 55.000 Euro raus nach der Zeit. Wenn du kein Gold hast, wenn du Gold dabei hast, dann hast du gut 55.000 dabei, ja. Also die ganzen Schwankungen sind ziemlich ähnlich und dann habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich mal nur Gold, ja, und lass das daneben laufen. Und was fand ich total faszinierend, weil wenn du nur Gold hast, dann kriegst du 32.000 Dollar raus statt 55.000 Dollar, aber die Schwankungen sind ziemlich ähnlich. Also es ist genauso ein wilder Ritt wie mit Aktien. Ja? Also die Standardabweichung liegt bei 16%, genauso wie bei Aktien. Das beste Jahr war plus 30%. Vergleich dazu bei Aktien das schlechteste Jahr, das beste Jahr plus 42%. Gut, beim schlechtesten Jahr, also das schlimmste Jahr war minus 30%, bei den Aktien minus 43%, da ist nochmal ein Unterschied festzustellen, aber letztendlich, da merkt man gar nichts, ob man jetzt Gold dabei hat, das bringt an der Rendite nicht viel, das ändert auch an der Schwankung eigentlich nicht viel, das tut sich überhaupt nicht. Also wenn Gold, dann würde ich auch nicht sagen 15%, weil wie gesagt, das ist in meinen Augen vollkommen ein falscher Ansatz, denn man muss es eigentlich so machen, wie Louis sagt, es ist ja meine Ersatzbank, also das heißt, da rechne ich dann eher nach der Burnrate. Ich sage, was braucht meine Familie oder was brauche ich, ja, und wie lange glaube ich, dass die Krise dauert und danach bemesse ich diesen Sicherheitsanker dann, ja, also das könnte ich mir da vorstellen, dass sowas eben sinnvoll ist und dann hat das eigentlich, würde ich dann eben dieses Gold, weil wenn man sich das anguckt hier über die letzten Dekaden, ist als Bretton Woods, was, als dieses Goldsystem aufgelöst wurde, ja, da in den 1970er Jahren, da hat Gold an Mörder Return hingelegt. Also in den 70er Jahren hattest du irgendwie jährliche Goldzuwachsraten von ungefähr 30%. Ja, dann kamen die 1980er Jahre, die 1990er Jahre, da hattest du über eine Dekade minus. In den 2000ern hattest du wieder plus 15% pro Jahr und in den 2010ern, wo wir jetzt drin sind, da ist momentan, sieht es so aus, als würde es 0 auf 0 rausgehen. Ja, das heißt also vollkommen unberechenbare Renditen von diesem Goldzeug. Und Und deshalb eben meine Meinung nach, ich würde das nicht in die Asset Allocation so mit reintun, weil ich da mit produktiv, wie soll ich sagen, mit Aktien mehr rausholen kann, höhere Liquidität habe und geringeren Spread habe. Ich meine, Spread von 3%, da würde ich ja bei Aktien Selbstmord begehen, also das ist ja grauenhaft. Und das Gold wirklich als Ersatzbank nehmen, wie Louis das sagt, und dann eben nach der Burnrate rechnen und nach der Länge der Krise rechnen und überlegen, ja, wenn Louis sagt, wir wollen es machen wie damals mit der Hyperinflation, beziehungsweise in Argentinien, Venezuela jetzt, wie man es sieht, ne, dass man dann eher sein Goldpäckchen danach dimensioniert und nicht nach irgendwelchen Renditegesichtspunkten.
Ja. Das ist natürlich klar, ich meine, das ist ein sehr, sehr überschaubarer Zeitraum. Und wenn ich schon diesen, sagen wir mal, Versicherungsgedanken im Hinterkopf habe, dann ist ja auch klar, dass im Prinzip den Vorteil, den Gold dann ausspielt, der ist ja extrem Pareto verteilt. Das heißt, über viele, viele, viele Jahre wird da vielleicht auch ein Leben lang nie was passieren. Aber wenn wir eben solche hoffentlich relativ singulären Ereignisse haben, wie eben ein Währungsverfall, Währungsreform, Probleme mit dem Geldsystem, dann habe ich da eben, wie gesagt, meine Ersatzbank. Und wenn man sich einfach mal anschaut oder vergegenwärtigt, dass wir seit 1500 etwa 800 Währungen gehabt haben oder Währungssysteme gehabt haben, von denen heute noch etwa 20 existieren, ja, von denen wir eben Glück haben, dass wir jetzt, naja, oder zum Beispiel mit dem Pfund oder mit dem Dollarraum Systeme haben, die seit 1694 beziehungsweise 1792 existieren. Es ist eben eine stabile Währung, ist eben keine Selbstverständlichkeit, ne? Und das wissen natürlich unsere Vorfahren, also zumindest der deutsche Zweig wird das vermutlich sehr, sehr, sehr gut wissen. Dann denke ich mal, ist angesichts dieser historischen Erfahrung so eine kleine Versicherung sicherlich nicht verkehrt. Und einfach mal als kleines Gedankenspiel noch, wenn sich Mario Draghi morgen hinstellen würde und würde sagen, ja, der Euro ist ab jetzt wertlos, dann würden ihn alle ernst nehmen. Und wenn er aber sagen würde, Gold ist ab jetzt wertlos, dann würden ihn vermutlich die meisten auslachen, ne? Also
ja, deshalb ja auch mein Hinweis, nicht Gold versus Cash, sondern mir geht es ja um wirklich Investitionen in Produktivgüter, also so nach dem Motto, nach dem Krieg ausgebombt, ich meine, und immer noch BMW-Aktien besitzen, ja, oder auch wenn es damals die unseligen IG Farben waren, also das hat sich ja dann doch wieder alles berappelt. Also wie gesagt, mit dem Währung, da sind wir uns ja auch einig. Aber wenn du dir halt guckst, worauf ich ja setze letztendlich, ist ja auf das Thema die menschliche Intelligenz und die menschliche Fähigkeit, immer was Neues auf die Beine zu stellen. Und ich setze ja eben gar nicht so sehr auf einzelne Firmen, sondern eben auf die gesamte Produktivität. Und von daher glaube ich, dass wir damit einfach dann besser fahren. Also wie hier Warren Buffett es ja gesagt hat in seiner Rede jetzt dieses Jahr an die seine Aktionäre, da weißt du, da hat er immer diese Aktionärsrede, der gute Mann. Und da hat er irgendwas erzählt, dass eben er gesagt hat, wenn man 10.000 Euro in den Standard & Poor's Index damals 42 gesteckt hätte, ja, wo er ja angefangen hat, dann hätte man aus 10.000 Dollar jetzt 51 Millionen Dollar gemacht. Und wenn man das Ganze in Gold investiert hätte, wäre man halt bei 400.000 Dollar, also von 100.000 auf 400.000 Dollar oder von 10.000 Dollar auf 51 Millionen Dollar. Und deshalb sagt er eben, er will halt irgendwas haben, was letztendlich sich selber vermehrt und selber wächst. Und was ich einfach auch festgestellt habe bei diesen ganzen, was ich in den ganzen Kommentaren auch immer so gelesen habe, was ich mein Problem mit Gold ist, irgendwie so dieses Mythische, dass irgendwie Gold soll irgendwie, wie soll ich sagen, das sein, ja, was dem Van Helsing seine Silberkugel waren, ja, also irgendwie hilft gegen alles, gegen Vampire, Werwölfe und so, und diese mythische Überhöhung sehe ich einfach nicht, also als, wie soll ich sagen, als Sicherheit, als Versicherung, so wie du sagst, lass es mir noch gefallen, aber irgendwie Gold als Allheilmittel gegen alles, da tue ich mich doch irgendwie wahnsinnig schwer, also vor allem eben auch seit ich diese Geschichten aus meiner Familie gehört habe, die immer gesagt, Entrepreneurship rockt.
Ja, ich wollte euch sagen, das mit dem Warren Buffett ist ein schönes Beispiel. Und wenn wir uns mal, ist mal eine schöne Aufgabe auch für jeden Hörer, sich einfach mal zu überlegen, okay, Stellen wir vor, oder wir stellen uns vor, die gute Fee würde uns 1 Million Euro jetzt zur Verfügung stellen, die aber nicht für uns wäre, sondern die könnten wir dann unseren, sagen wir, Urenkeln in 50 bis 100 Jahren zukommen lassen. Wir müssten jetzt allerdings die Vermögensallokation bestimmen. Und da würde ich vermutlich auch ein Weltportfolio mir zusammenstellen an entsprechenden Aktien und dann mit einer Beimischung Gold. Und das wäre, glaube ich, dann auch so mein favorisiertes Gesamtpaket, was ich sagen würde, was ich auf die Reise schicken würde. Ich würde tatsächlich nicht nur Aktien, sondern ich würde dann eben als quasi Liquiditäts-Versicherungskomponente eben vielleicht ja 10-15% Gold mit beipacken und vermutlich würden die wenigsten sagen, ich packe da italienisch, ja, auf jeden Fall. Ich würde eine Mischung machen aus überwiegend eben ein Weltportfolio Aktien und eine Beimischung Gold. Ja. Und also sicherlich keine Anleihen.
Nein.
Und sicherlich auch keine Liquidität.
Okay, nee, ich würde irgendwie kann man natürlich so stehen, wie man will. Ist ja vielleicht jetzt nicht schlau, irgendwo an der Sylter Abbruchkante zu kaufen. Aber ich würde kein Gold nehmen. Ich würde irgendwas doch mit Land nehmen.
Naja, beim Aktienpaket wäre natürlich Reiz dabei, ne? Also da habe ich natürlich dann auch die Immobilienkomponente mit abgedeckt.
Ja gut, toll. Und in meinen Aktien sind auch Goldminenaktien dabei.
Ja. Genau, aber ich meine, es hat ja auch einen Grund, weil du sagst, diese mythische Überhöhung, also es hat ja mit Mythos, wenn wir auch ein bisschen die Geschichte auf makroökonomischer Ebene das Ganze betrachten und vom Mythos weggehen, es hat ja seinen Grund zum Beispiel, dass die Zentralbanken sich mit Gold vollsaugen oder jetzt wieder, weil natürlich auch in der Vergangenheit, gerade in Krisenzeiten, war Devisenbeschaffung halt tatsächlich eben nur gegen Gold möglich und da hat der Alan Greenspan ja in einer Rede 1998, also gesagt, vor dem, also eine berühmte Rede vor dem US House Banking Committee, also so einer Behörde, da hat er eben nochmal begründet, warum die Zentralbanken eben Gold kaufen, denn Papiergeld wird in Extremis von niemandem angenommen, Gold dagegen schon. Gold repräsentiert die höchste Zahlungsform der Welt. Ich meine, das hat damals der führende Zentralbanker gesagt und der wusste natürlich warum und wenn man sich eben mal guckt, wie halten Staaten die Liquidität aufrecht, wenn es mal nicht ganz so rund läuft oder in Krisen und Kriegszeiten, das ist natürlich schon traditionell seit der Antike eben über den Goldvorrat. Deswegen war die Schatzkammer auch so wichtig für das Überleben von Dynastien. Ne?
Wenn ich mich ja frage, wie sie es in Venezuela jetzt machen.
Ja, die haben ja...
Die haben Öl. Ja, wo du das jetzt gerade schon erwähnt hast mit der Fed auch. Ich habe ja zum Einstieg auch gesagt, dass die Notenbanken momentan sehr viel Goldreserven aufbauen. Und das hängt ja unter anderem auch damit zusammen, weil Trump Angriffe auf die Fed gefahren hat. Und das kann natürlich im Umkehrschluss dann auch zu einer anhaltenden Schwäche des US-Dollars führen. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, hat das nicht auch einen negativen Effekt auf das Gold, wenn der US-Dollar so schwach wird? Weil das Währungsrisiko ist ja beim Gold auch vorhanden, oder nicht?
Ja, also sagen wir mal das Kursrisiko, beim Gold, richtig. Ja, aber also traditionell ist es ja so, dass ja Gold seit dem Ende von Bretton Woods ja in Konkurrenz zur Weltleitwährung steht und das ist ja der Dollar. Also in der Vergangenheit war es eher typischerweise so schwacher Dollar, starkes Gold. So, also als Grundtendenz und umgekehrt starker Dollar, schwaches Gold. Natürlich gab es Phasen, wo es mal anders war. Ja, genauso wie es eben Krisenphasen gab, wo das Gold gestiegen ist, beispielsweise in 2001, 2003 nach dem Dotcom-Crash oder auch Phasen, wo es mal zwischenzeitlich gefallen ist, wie beispielsweise in der Weltfinanzkrise 2007 bis 2009. Ja, also das ist ein bisschen uneinheitlich, aber tendenziell gegen die Weltleitwährung, sofern die jetzt nicht 100% Gold gedeckt wäre oder allgemein Gold gedeckt wäre, würde oder ist das etwas gegenläufig. Das heißt, ich hätte da tatsächlich mit Gold eine Möglichkeit, auf Währungsebene sogar ein bisschen zu diversifizieren.
Gibt es denn noch weitere Risiken?
Naja, jede Menge. Ne? Also ich habe natürlich, ich hab ein Enteignungsrisiko und das ist ja nicht nur bei Diktaturen, wie unter Mao, Stalin, Hitler, sondern eben auch unter Demokratien. Ausgerechnet die USA, das denkt man ja gar nicht, die 1933 ein Goldverbot erlassen hat. Ich glaube, es gab eine Freimenge von ein paar Unzen, weil Gold damals wesentlich weiter verbreitet war. Alles andere musste abgegeben werden innerhalb einer Frist. Was danach erwischt wurde, wurde enteignet. Und das halt in einem, ja, freiheitlichen System und das Goldverbot wurde erst in den 70er Jahren wieder aufgehoben. Ne? Das hat also 40 Jahre etwa Bestand gehabt. Ne? Also das ist natürlich ein Risiko, aber das habe ich natürlich bei anderen Sachen auch. Das habe ich bei Immobilien, das habe ich letztendlich auch bei Unternehmen, aber halt eben auch bei Gold, keine Frage. Ne? Ich habe ein Diebstahlrisiko, ja, das Fälschungsrisiko haben wir, dass ich mal irgendwas andrehen lasse, was halt im Kern eben nicht so substanzhaltig wertvoll ist, weil gefälscht habe ich natürlich. Das Diebstahlrisiko, wenn ich es nicht genug versichert habe, dass ich dann leer ausgehe. Ja, ich denke mal, das sind ja schon einige Risiken. Und halt das allgemeine Kursrisiko dann sowieso gegenüber meiner Währung. Ja.
Wäre es da nicht sinnvoller, dann gleich auf Silber zu setzen? Weil Silber wurde doch noch nicht verboten, oder?
Das stimmt. Ein Silberverbot ist mir nicht bekannt. Und wie gesagt, also die beste Anlage, die es seinerzeit gab, war tatsächlich dieser deutsche Silberzehner. Ich glaube, da war eine halbe Unze Silber drin. Und ich konnte wirklich am Tresen der Bank 10 Papier-Euro für 10 Silber-Euro 1:1 getauscht bekommen, ohne irgendwelche Aufgelder. Das heißt, nominal war ich eingeloggt. Ich konnte nie unter 10 Euro fallen, hatte aber das volle Kurspotenzial des Silbers konnte ich damit ausschöpfen. Wer sich seinerzeit damit eingedeckt hat, ja, der hat quasi, wie soll ich sagen, die Ersatzbank und die Abwehr miteinander verbunden, um im Eingangsbild zu bleiben. Und wer es jetzt noch nachholen möchte, kann das eben noch tatsächlich über Frankreich oder Österreich versuchen.
Ja gut, aber das ist ja dann schon wieder eine Spekulation, Louis. Eigentlich wollen wir ja da gerade nicht spekulieren, sondern wir wollen ja wirklich uns das aufbauen, dass dann, wenn es wirklich Stress gibt, man dann davon zehrt. Ich weiß nicht, ob mittlerweile diese Silberaktion noch so lukrativ ist oder ob man die nicht damals hätte dann auch sich eindecken und dann irgendwann hätte verkaufen müssen, weißt du? Wir hatten nochmal diese riesige Silberspekulation so. Also ich denke, Edelmetalle ist für mich irgendwas, ja, wie du schon sagst, dass man dann schlimmstenfalls oder bestenfalls eigentlich an die bucklige Nachkommenschaft weitergibt, wenn es nicht gebraucht hat.
Ja, mir ging es ja nur darum, dass diejenigen, die Angst haben, oh, der Preis schwankt so sehr, da kann ich natürlich nominal einziehen mit so einer Münze, die gleichzeitig Zahlungsmittel ist. Also ich habe ja quasi nach unten einen Sockel, unter den kann ich nicht fallen, aber nach oben hin volles Kurspotenzial. Ja. Also das heißt, in der Not, wenn der Silberpreis dann tatsächlich stark steigen würde im Rahmen einer Währungskrise, hätte ich eben den Edelmetallwert im Vordergrund. Ja, aber als ängstlicher Anleger sagt, so hohe Kursschwankungen ist mir vielleicht nicht so wohl bei, habe ich eben die Nominale. Nachteil ist natürlich, ich muss da einige Kilo von kaufen dann. Ne? Also, wenn ich substanzielle Summen anlegen möchte.
Haben will, ja. So, dann würde ich sagen, habe ich zum Ende nochmal eine kleine Diskussionsfrage. Und zwar, wenn wir uns jetzt mal so theoretisch vorstellen, dass die EU zusammenbricht, Trump Amok läuft und der Dollar dann tatsächlich in sich zusammenfällt. Welchen Wert hat denn Gold dann am Ende noch? Oder wäre es da nicht besser, jetzt komplett wie Vincent von Freaky Finance dann auf Kippen und Whisky umzusteigen, als Tauschware sozusagen?
Ja, da frage ich mich ja, warum denn oder? Ich meine, geht ja beides. Ich habe im Keller auch eine Whisky- und eine Weinsammlung stehen. Die ist, ich glaube, der aktuelle Gegenwert ist auch höher als der meines Autos, was jetzt eher am Auto liegt. Ja, das ist jetzt nicht gerade ein ganz neues Modell. Ja, aber da gibt es viel Interessante mit Kunst, ne? oder Bücher. Ja, vermutlich meine gesamte Büchersammlung ist auch wahrscheinlich mehr wert als mein Auto. Klar, kann ich natürlich auch machen. Ist auch eine spezielle Form der Diversifikation für Notzeiten. Sag mal so, kommt dann eben ein bisschen auf die Abstufung an. Ne? Also, was ich ja vorhin sagte, wenn ich natürlich so Extremszenarien habe mit Krieg und Milizen und das ist natürlich alles, was wert hat, irgendwie aus den einfachen Bürgern rausgepresst wird, dann hilft mir natürlich weder der Whisky noch das Gold. Wenn ich irgendwo dazwischen bin, denke ich, ist das eine solide Ersatzbank.
Albert, was hast du?
Also ich würde dann Folgendes einfach sagen. Mein Bruder ist ja Chemiker und ich bin Chemieingenieur. Wir brennen einfach. Ich setze wieder auf den Unternehmergeist, weil ich glaube, dass zum Beispiel der Preis, den Louis dann für seine edlen Brände erzielt, nicht so viel höher sein wird, als das, was mein Bruder und ich dann da zusammen brennen, Hauptsache gut genug. Und solange uns das auf die Ladefläche eines Trucks bringt, weißt du, mit dem wir irgendwo hinfahren können und da gegen was eintauschen können, halte ich das irgendwie für pfiffiger. Also wie gesagt, also ich bin da durchaus, das nächste ist irgendwie, dass, wie gesagt, Warren Buffett, das habe ich ja vorher zitiert, von wegen long on fear, ich bin einfach nicht long on fear, ich bin einfach der Meinung, dass es muss nicht immer alles zusammenbrechen, ja, man kann auch eine ruppige Landung hinkriegen, ohne eine totale Bruchlandung zu haben. Herr Trump ist immer noch eingebunden in eine ziemlich mächtige Administration, also ich, wie soll ich sagen, was ich immer faszinierend fand, eben auch was man ja gar nicht so mitkriegt, ist eben, wie verwoben hier der Welthandel mittlerweile auch ist. Also damals, weißt du, als 9-11 war, haben sie ja die ganzen Grenzen zugemacht. Und die ersten, die nach einer Woche gejammert haben und die Grenzen nach Kanada und Mexiko wieder aufhaben wollten, waren die Jungs von der Autoindustrie, weil die sonst nicht mehr hätten produzieren können, ja. Also ich glaube, dass auch dieses Thema Trump twittert und die Welt fällt in sich zusammen, das ist halt einfach in meinen Augen auch überdimensioniert. Also ich glaube, dass wir mittlerweile eine ganze Menge Checks und Balances haben und dass auch, ja, letztendlich, guck mal, die Chinesen werden immer reicher, ja, die haben ja auch immer mehr zu verlieren, ja, also die wollen ja dann auch nicht unbedingt Krieg und Konflikt, sondern die wollen ja auch irgendwie das Leben genießen und die kommen nicht aus der totalen Armut und haben nichts zu verlieren, sondern auch der chinesische Mittelstand, wie soll ich sagen, würde ich mal vorschlagen, geht lieber reisen, als dass er in den Krieg zieht. Also das ist einfach meine Sache, dass ich das eben das einfach für ziemlich theoretisch halte und da eben ja der Meinung bin, mit Freunden und letztendlich einem Garten kommt man weiter. Also da halte ich dann meine persönliche Fachkenntnis auch, dass ich im Zivildienst gelernt habe, wie man schlachtet, ja, für lebenspraktischer und sinnvoller. Das ist immer das, weißt du, heutzutage sind ja alle so weit entfernt von allem. Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen. Wir hatten früher einen Garten. Ich weiß zumindest, ich habe meine eigenen Radieschen damals gezüchtet, ja, und ich weiß, dass man, wie man in etwa mit Pflanzen umgehen muss. Also ich würde mir einfach zutrauen, da was hinzukriegen, um da Tauschwaren zu produzieren. Das ist einfach mein Take an für die ganze Geschichte. Und deshalb, glaube ich einfach, dass das schon so ganz gut hinkriegt. Obwohl ich ja auch, muss ich zugeben, Louis hat ja durchaus auch einen Punkt mit dem Thema, wirklich dann für Krisenwährung im Sinne von Inflation oder sowas. Das mag schon vernünftig sein. Aber es ist eben auch nicht der, wie soll ich sagen, die Kugel, der Pfeil, der alles erledigt und alles in Gold. Also wie gesagt, das fand ich irgendwie, muss ich echt sagen, schon sehr schockierend heute bei der Recherche, wie viele Leute da auch so voller Wut und Hass unterwegs waren. Und dann schreibt irgendwie einer was über Gold und dann wird da seitenweise drunter kommentiert, was für, wie soll ich sagen, das darfst du ja gar nicht laut sagen, sonst wären wir nicht jugendfrei, du, bei iTunes. Aber wie unsere Regierung dann bezeichnet wird, also dann, weißt du, also denke ich mir, also Gold und besorgter Bürger, weißt du. Das ist so.
Ja gut, aber bei Immobilien hast du ja auch immer so eine große Diskussion dann.
Ja, aber bei Goldschein ist irgendwie noch extremer zu sein als bei Immobilien.
Ja, ich glaube, das ist aber auch eine Frage, wie weit man sucht. Ne? Also ich meine, es gibt ja auch Aktienfanatiker oder Eurofanatiker. Also das ist ja letztendlich, ne? Aber also ich meine, nicht umsonst hat ja auch unser guter Goethe das Gold in seinem Faust verewigt und den...
Klar.
Mephistopheles sagen lassen, nach Golde drängt, am Golde hängt doch alles. Ach, wir Armen. Aber natürlich gucke auch ich zuversichtlich in die Zukunft. Mit Frau und Kindern ist man ja da quasi auch zu verpflichtet.
Eben.
Das war jetzt ein sehr schönes Schlusswort, Luis. Und sogar noch so poetisch. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, wir haben, glaube ich, alle Punkte abgearbeitet und man bekommt ein gutes Pro- und Kontra-Bild vom Thema Gold. Mhm. Und würde sagen, ich bedanke mich ganz herzlich für die angeregte Diskussion.
Sehr gerne.
Ja, wunderbar war's.